Deutschlandfunk. Eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Wir blicken in dieser Sendung darauf, wie der Ukraine-Krieg die Nahrungsmittelversorgung in Ägypten bedroht und warum die türkische Justiz den Prozess um den Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi an Saudi-Arabien abgibt. Außerdem geht es um die politische Zwischenbilanz von Mexikos Staatspräsident López Obrador und den wachsenden gewerkschaftlichen Einfluss in den USA. Weil die Ukraine mit ihrer fruchtbaren Schwarzerde zum Kornspeicher der Welt aufgestiegen ist, wächst mit der Länge des Krieges auch die Gefahr von Hungersnöten in armen Weltregionen. Fast ein Drittel der ukrainischen Weizenexporte ging vor dem Krieg nach Indonesien und Ägypten. Allein Ägypten importierte jährlich für mehr als 600 Millionen US-Dollar Getreide aus der Ukraine. Nun sind die Kornspeicher dort leer und die Preise für Brot und andere Grundnahrungsmittel steigen, zum Teil massiv. Und schon jetzt lebt mehr als ein Drittel der 100 Millionen Ägypter unterhalb der Armutsgrenze. Doch die Regierung, so berichtet unsere Ägypten-Korrespondentin Anna Almeling, hat die Sorgen und Nöte der Armen nicht im Blick.
Hash Salama verrührt einen gehäuften Löffel Zucker in einem kleinen Glas Tee. Der drahtige Mann trägt ein langes, graues Gewand. Eine Art Turban schützt ihn vor der Sonne. Hash Salama hatte sich auf der Erde bequem gemacht. Am Rande eines Weizenfeldes im Osten des Nildeltas. Hinter dem satten Grün der Felder in etwa einem Kilometer Entfernung ragen die roten Ziegelhäuser von Sinjun in die Luft. Sein Dorf, nennt Hash Salama es, obwohl in dem Ort mehr als 100.000 Menschen wohnen. Drei von ihnen sitzen neben ihm.
Hamdi, Anwar, der Anwar.
Nachbarn seien sie, sagt Hash Salama. Nicht hinten im Dorf, sondern hier auf dem Feld, bei der Arbeit. Und jetzt, kurz nach 11 Uhr morgens, sei Zeit für eine Pause. Die Gesichter der Männer haben tiefe Falten. Man sieht ihnen an, dass ihre Arbeit unter der brennenden Sonne hart ist. Trotzdem wirken sie zufrieden.
Weizen anbauen bedeutet für mich, dass es Brot gibt. Solange wir Geld haben, können wir uns Brot kaufen. Aber was machen wir, wenn wir keins mehr haben? Dann backen wir unser Brot selbst. Weizen gibt uns Sicherheit.
Sagt Hamdi Abdel Mohsen. Für den 50-jährigen Ägypter ist der Weizenanbau eine Art Lebensversicherung. Das Getreide wächst auf dem größten Teil seines Feldes, obwohl der Anbau in den vergangenen Jahren nicht besonders lukrativ war.
Wir arbeiten 8 Monate auf dem Feld. Wir besprühen es mit Pflanzenschutzmitteln, bewässern und düngen es. Aber am Ende des Jahres wissen wir nicht, wie wir die Ernte verkaufen sollen.
Die ägyptische Regierung importiere lieber das günstige Getreide aus dem Ausland, als den hochwertigen Weizen aus dem eigenen Land zu kaufen, klagt Hamdi. Deshalb sieht er sich gezwungen, den Weizen, den er nicht selbst verbraucht, für einen niedrigen Preis an einen Händler abzugeben. Denn weder Hamdi noch die anderen Bauern im Ort besitzen Lagerräume.
Ich habe keine andere Wahl, als mit dem Händler umzugehen. Ich habe keinen Lastwagen, mit dem ich den Weizen ausliefern kann. Wenn der Händler hierher kommt, dann nimmt er 160 Kilo mit, bezahlt mir aber nur 155 Kilo. Außerdem kauft er die Menge zu einem sehr niedrigen Preis und verkauft das Getreide dann viel teurer weiter. Warum sorgt der Staat nicht dafür, dass die Bauern ihre Ernte selbst abliefern können?
Die Arbeit liege ihm im Blut, sagt Hamdi. Er hat sie von seinem Vater gelernt. Doch reich werden könne man als Bauer nicht, Auch nicht, wenn die Nachfrage nach Weizen plötzlich steigt, wie jetzt während des Ukraine-Krieges.
Wir legen den Preis für Weizen nicht fest. Der Staat bestimmt den Preis. Die Nachfrage spielt dabei keine Rolle, denn sie zwingen uns, den Weizen abzugeben. Ich kann zum Beispiel Auberginen verkaufen, wie ich will. Ich kann sie heute für 1 Pfund verkaufen und morgen für 5 Pfund, denn niemand schreibt ihren Preis vor. Er richtet sich nach Angebot und Nachfrage. Das gleiche gilt für Zwiebeln. Heute kann eine Zwiebel 1 Pfund wert sein, morgen 10 Pfund. Aber Weizen ist ein strategisches Gut des Staates. Und deshalb kontrolliert der Staat den Preis.
Das günstige Getreide aus Russland und der Ukraine ermöglichte der ägyptischen Regierung bislang, Brot stark zu subventionieren, jedenfalls für einen großen Teil der Bevölkerung. Ägypter mit der entsprechenden Berechtigung können für ein ägyptisches Pfund, also etwa 5 Euro Cent, 20 kleine Fladenbrote kaufen. Wenn der Import von Getreide teurer wird, könnte auch der Preis für subventioniertes Brot steigen, fürchten viele Ägypter. Schon einige Monate vor Beginn des Ukraine-Krieges war es ein Plan der Regierung, die Subventionen zu kürzen. Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi hatte das bereits im August 2021 angedeutet.
Es ist unvernünftig, 20 Brote für den Preis einer Zigarette zur Verfügung zu stellen. 20 Brote für wie viel? Für den Preis einer Zigarette. Ich sage es allen Ägyptern, das muss aufhören.
Sollte Sisi den Plan umsetzen und die Subventionen kürzen, müssten auch die Ärmsten in der ägyptischen Gesellschaft mehr Geld für ihr Brot bezahlen, für das Nahrungsmittel also, das für sie noch am ehesten erschwinglich ist. 65 Millionen Menschen wären davon betroffen, also etwa 2/3 der Bevölkerung. Die Preise für so gut wie alle anderen Nahrungsmittel sind bereits in den vergangenen Wochen gestiegen. Saha Youssef wäscht Gurken und Karotten, schneidet eine Zwiebel in kleine Stücke. Die Mutter von 4 Kindern bereitet das Mittagessen vor.
Alles ist teurer geworden. Gemüse, Obst, Fleisch, Geflügel, Eier, Mehl. Für alles sind die Preise gestiegen.
Saha Youssefs Familie ist nicht reich, aber in Sinjun gehört sie zu den Besserverdienenden. Dennoch bleibt am Ende des Monats kein Geld übrig. Für 2/3 des Familieneinkommens kauft sie Nahrungsmittel. Die gestiegenen Preise zwingen Saha Youssef zu weiteren Einschnitten.
Es gibt nichts, auf das wir völlig verzichten können. Aber wir kaufen weniger. Wenn wir früher 2 Kilo gekauft haben, kaufen wir heute 1 Kilo. Wir können auf nichts ganz verzichten, denn Lebensmittel sind notwendig, Kleidung ist notwendig und die Ausgaben für die Kinder sind notwendig.
Die höheren Preise hängen mit dem Krieg in Europa und den gestiegenen Energiepreisen zusammen, aber nicht nur. Auch die ägyptische Wirtschaftspolitik hat dazu beigetragen. Statt die Landwirtschaft zu entwickeln und die Wirtschaft nachhaltig zu reformieren, setzt die Regierung in Kairo auf Infrastrukturprojekte und gigantische Bauvorhaben. Moderne Gebäude mit Glasfassaden, die größte Moschee der Welt, Wohnungen für Hunderttausende Ägypter. Ein Werbevideo zeigt, wie mitten in der Wüste zwischen Kairo und dem Roten Meer die neue administrative Hauptstadt entsteht. Ein Prestigeprojekt von Präsident Abdel Fattah al-Sisi. Doch strukturelle Reformen, die vor allem den Ärmsten zugutekommen, gibt es in Ägypten kaum. Zurzeit bemüht sich die Regierung in Kairo um einen neuen Kredit vom Internationalen Währungsfonds, den 4. innerhalb von 6 Jahren. Die Folge? Eine Abwertung des ägyptischen Pfundes und steigende Preise im ganzen Land. Die ägyptische Regierung gibt so den wirtschaftlichen Druck, unter dem sie steht, an die Bevölkerung weiter. Doch anders als die Menschen mit Einfluss sind viele in Ägypten so arm, dass sie nicht einmal mehr wissen, wo sie überhaupt noch sparen sollen.
Das bevölkerungsreichste Land der arabischen Welt leidet schon heute massiv unter den Folgen des Ukraine-Krieges. Anne Almeling berichtete aus Kairo. Der Ukraine-Krieg hat nicht nur massive Folgen für die globale Nahrungsmittelversorgung. Auch auf dem Energiemarkt übernehmen nun andere Lieferanten von Russland Marktanteile. Ölproduzent Saudi-Arabien zählt zu den wirtschaftlichen Profiteuren. Aber die saudische Führung erhofft sich wohl auch eine politische Dividende. Vorbei die Zeiten, als Riad vom Westen wegen des Mordes an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi im Konsulat in Istanbul gemieden wurde. Noch im US-Präsidentschaftswahlkampf sprach Joe Biden von einem hohen Preis, den Riad für den Mord zahlen müsse. Den Stopp von Rüstungslieferungen etwa. Er glaube an den Auftrag zu dem Verbrechen durch den saudischen Kronprinzen.
Khashoggi was in fact murdered and dismembered, and I believe in the order of the Crown Prince. And I would make it very clear, we were not going to in fact sell more weapons to them.
US-Präsident Joe Biden noch während des Präsidentschaftswahlkampfes. Auch das Verhältnis zwischen der Türkei und Saudi-Arabien war schwer belastet. Doch nun hat die türkische Justiz das Verfahren um die Ermordung Khashoggis nach Saudi-Arabien abgegeben. Ein folgenreicher und heftig kritisierter Schritt, wie Anna Osius berichtet.
Es waren Sätze wie diese, die sein Todesurteil wurden. Das Unerträgliche ist, die Freiheit zu verlieren. Man kann seine Meinung nicht mehr sagen, selbst wenn du eigentlich den König liebst. Jamal Khashoggi, saudischer Journalist, lebte schon seit Jahren in den USA, weil er aufgrund kritischer Äußerungen in seiner Heimat mit Verfolgung rechnen musste. Was dann passierte, übertraf jeden grausigen Agenten-Thriller. Im Oktober 2018 betrat der Journalist das saudische Konsulat in Istanbul, um Papiere für seine Hochzeit zu beantragen. Er verließ das Gebäude nie wieder. Türkische Ermittler gaben später an, dass Khashoggi von einem Spezialteam saudischer Agenten ermordet und zerstückelt wurde. Seine Leiche wurde bis heute nicht gefunden. Die türkische Staatsanwaltschaft nahm die Ermittlungen auf, erhob Anklage gegen 26 saudische Staatsbürger in Abwesenheit. Seit 3,5 Jahren lag der Fall nun bei der türkischen Justiz. Die Beziehungen der beiden Regionalmächte Saudi-Arabien und Türkei befanden sich auf einem Tiefpunkt. Und nun die Kehrtwende. Der türkische Justizminister Bekir Bostar: Wir werden eine Verlegung des Falls befürworten, aber ein Transfer nach Saudi-Arabien bedeutet nicht, dass die Türkei sich nicht mehr zuständig fühlt. Mehrfach hatte Saudi-Arabien gefordert, den Fall zu übernehmen. Nun wurde dem Königshaus Gehör geschenkt. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem Ankara und Riad sich bemühen, ihre Beziehungen zu verbessern. Ein Zufall? Internationalen Geheimdienstinformationen zufolge soll der Mordbefehl an Khashoggi aus den Kreisen um den saudischen Thronfolger Mohammed bin Salman höchstpersönlich gekommen sein. Dieser bestreitet das immer wieder, verspricht Aufklärung und beteuerte schon früh das enge Bündnis zwischen Saudi-Arabien und der Türkei. Wir wissen, dass manche diesen schmerzhaften Zwischenfall nutzen wollen, um einen Keil zwischen die Türkei und Saudi-Arabien zu treiben. Aber solange die politischen Führer König bin Salman, Mohammed bin Salman und Präsident Erdogan heißen, wird das nicht passieren. Wir werden zusammenarbeiten, Kriminelle zu bestrafen, und die Gerechtigkeit wird am Ende siegen. Gerechtigkeit? Genau das bezweifeln Menschenrechtsaktivisten. Bereits 2020 gab es in Saudi-Arabien einen Prozess, in dem 8 Personen wegen des Mordes an Khashoggi zu Haftstrafen verurteilt wurden. Ein Scheinprozess, kritisieren Menschenrechtsgruppen. Wenn nun Saudi-Arabien alleinig für die Aufarbeitung der Ermordung verantwortlich sei, werde die Wahrheit nie ans Licht kommen, sagt Ahmed Beshemsi von Human Rights Watch im Interview mit der ARD. Die Verlegung des Falls bedeutet, dass es null Gerechtigkeit gibt und keinerlei Chance, den Fall aufzuklären. Es bedeutet, dass die Saudis mit dem Mord davonkommen. Denn dann liegt die Aufklärung des Falls in den Händen derer, die den Mord beauftragt haben. Die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien gilt immer noch als katastrophal. Wer sich kritisch äußert, verschwindet hinter Gittern. Erst vor wenigen Wochen wurden bei einer Massenhinrichtung 81 Menschen an einem Tag getötet, Beobachtern zufolge ohne faires Verfahren. Die Situation ist sehr düster. Es gibt keine Möglichkeit einer politischen Opposition. Alle Kritiker sind entweder im Gefängnis, im Exil oder wurden getötet. Es gibt keine transparenten Verfahren. Geständnisse werden mit Folter erzwungen. Die Lage ist sehr ernst. Dabei ist das Image, das sich Saudi-Arabien seit einigen Jahren geben möchte, ein völlig anderes. Mehr Rechte für Frauen, gesellschaftliche Freiheiten, attraktive Konzerte und andere Großveranstaltungen. Saudi-Arabien feilt an seiner Kampagne des makellosen Wohlfühlstaats am Golf. Alles Fassade? Fakt ist, eine gesellschaftliche Öffnung der Golfmonarchie bedeutet keineswegs politische Zugeständnisse. Wir nennen das den Versuch, die Weste weiß zu waschen. Viel PR, tolle Kulturveranstaltungen, Sportevents wie Formel 1, Modenschauen, alles schön für die Leute. Aber damit soll die internationale Gemeinschaft abgelenkt werden. Wir sollen den Saudis applaudieren, dass sie endlich wieder Konzerte stattfinden lassen. Und das, obwohl es massive Menschenrechtsverletzungen gibt, gefoltert wird. Nein, das machen wir nicht mit. Doch der internationale Wind steht günstig für Saudi-Arabien. Angesichts der Ukraine-Krise und der weltweiten Sorge um knappe Energieressourcen muss die ölreiche Monarchie am Golf offenbar keine grundlegende Kritik an ihrem Vorgehen fürchten. Es ist eindeutig, dass die saudische Regierung die Ukraine-Krise nutzt, um still und heimlich 81 Leute hinzurichten, ohne eine große internationale Reaktion zu befürchten. Westliche Regierungen, allen voran die USA und Großbritannien, verbrüdern sich gerade mit Mohammed bin Salman, damit er die Ölproduktion hochfährt. Und der hat gezeigt, dass er machen kann, was immer er will. Sagt Sarah Leah Wilson von Democracy for the Arab World Now, der Organisation, die Jamal Khashoggi kurz vor seiner Ermordung gegründet hat. Ob die Wahrheit über seinen Tod jemals ans Licht kommt, das ist jetzt mehr als ungewiss.
Über den Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi wird nun in Saudi-Arabien juristisch geurteilt. Anna Osius über eine umstrittene Entscheidung der türkischen Justiz. Drei Jahre nach seinem Amtsantritt sind viele Mexikaner von Staatspräsident Andrés Manuel López Obrador enttäuscht. Die Menschenrechtssituation in Mexiko ist noch immer katastrophal. Rund 100 Menschen sterben am Tag eines gewaltsamen Todes. Korruption und Straflosigkeit sind immer noch auf einem hohen Niveau. Doch der besonders von Armut betroffene Teil der Gesellschaft hält zu dem Linkspopulisten, der den Kampf gegen die Armut zu seiner politischen Priorität erklärt hat. An diesem Wochenende will sich López Obrador dafür ein neues politisches Mandat geben lassen. Bei Zwischenwahlen, die von der Verfassung aber gar nicht vorgesehen sind. Anne Demmer über die Frage nach dem kleineren Übel in Mexiko.
Ein Aufruf des mexikanischen Wahlinstituts, seine Stimme abzugeben. Seit Wochen lächelt der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador von riesigen Plakatwänden herunter.
Willst du, dass der Präsident weitermacht oder aber, dass er geht? Ich gebe hier mein Ehrenwort auf der Grundlage meiner Überzeugungen, meiner Prinzipien und meinen Idealen. Wenn die Menschen für meinen Rücktritt stimmen, dann werde ich gehen.
Verspricht AMLO, wie der Präsident in Mexiko kurz genannt wird. Er selbst hat das erstmalige Abhalten eines solchen Abberufungsreferendums per Verfassungsreform 2019 angestoßen. Den Mexikanern wird nun nach seiner Halbzeit die Möglichkeit gegeben, für oder gegen ihn zu stimmen. Die einen kritisieren diesen Schritt als puren Populismus, einen Akt der Selbstbestätigung. Die anderen loben den Vorgang als direkte Demokratie und auch als Schritt, in Zukunft Präsidenten in die Pflicht zu nehmen. Die Politikwissenschaftlerin Marta Sinjasochet von der Nationalen Autonomen Universität von Mexiko, UNAM, kritisiert, dass es vor der Abstimmung an den eigentlichen Inhalten gefehlt habe. Das Einzige, worüber im Vorfeld, besonders von der Opposition, diskutiert wurde, war, ob man nun wählen gehen soll oder nicht. Die großen Probleme, unter denen Mexiko leidet, wurden gar nicht debattiert. Es wurde nicht einmal diskutiert, warum es gut wäre, wenn der Präsident bleibt. Für den 61-jährigen Sergio Chaparro Sanchez aus Mexiko-Stadt ist die ganze Kampagne rausgeschmissenes Geld und vertane Zeit.
Es ist einfach nur ein weiterer Betrug im politischen System Mexikos, wie schon seit 100 Jahren. Es sind lediglich andere Ansätze. Jede Regierung macht, was für sie am günstigsten ist. Ich werde sicher nicht wählen gehen.
Der 29-jährige
Marco Antonio will, dass der Präsident bleibt. Er lebt im Bundesstaat Quintana Roo, arbeitet in dem kleinen Ort Puerto Morelos als Maurer.
Das hat vorher kein Präsident gemacht. Den Reichen etwas zu nehmen, um den Armen etwas zu geben. Ich bin mir sicher, wenn ich mal Unterstützung brauche, dann werde ich sie bekommen.
Laut den jüngsten Umfragen denken rund 68% der Bevölkerung so wie Marco Antonio. AMLO sei der erste Präsident, der das Thema Armut auf die Agenda gesetzt hat, erklärt die Politikwissenschaftlerin von der UNAM die breite Unterstützung. In einer Gesellschaft, in der 60% der arbeitenden Bevölkerung vom informellen Sektor lebt, das heißt Blumen, Handarbeiten oder Essen auf der Straße verkauft.
Tiene que ver con un discurso que por primera vez voltea a un sector de la sociedad.
Zum ersten Mal dreht sich der Diskurs um Menschen, denen bisher keine Stimme gegeben wurde. Die Politiker haben in der Vergangenheit nicht zugehört und jetzt haben sie das Gefühl, gesehen zu werden. Kritiker beobachten jedoch einen wachsenden autoritären Führungsstil. Diese Tendenz sieht auch Falco Ernst, Analyst von der Nichtregierungsorganisation International Crisis Group.
Das heißt, es gibt ein klares Auseinanderklaffen von dem, was gesagt wird von der politischen Führung, was die Situation im Land ist und dem, was man da wirklich observieren kann, was man sieht, also an Gewaltfällen, an Auseinandersetzungen, an getöteten Journalisten und so weiter. Also da wird einfach eine andere Realität projiziert aus wählerischen Gründen wieder, die aber wirklich nichts mit dem Leben jetzt der Leute vor Ort zu tun hat.
Missliebige Minister feuert López Obrador. Er hetzt gegen Journalisten, die ihn kritisieren, wirft ihnen Lügen vor. Nach 3 Jahren, der Hälfte seiner Amtszeit, sieht die Bilanz des mexikanischen Präsidenten mager aus. Die Menschenrechtssituation im Land ist noch immer katastrophal. Rund 100 Menschen sterben am Tag eines gewaltsamen Todes. Fast 100.000 gelten als verschwunden. Allein in den ersten 3 Monaten sind 8 Journalisten getötet worden. Die Verstrickung von lokalen Politikern mit dem organisierten Verbrechen, die Korruption und Straflosigkeit bleiben ein riesiges Problem, sagt Falco Ernst.
Man kann davon ausgehen, dass so nur einer von 10 Morden beispielsweise aufgeklärt wird. Also wir reden von fast perfekter Straflosigkeit bei wirklich Schwerstverbrechen in vielen Regionen und dann so landesweit kann man von ungefähr 90% ausgehen.
Natürlich könnten diese schwerwiegenden Probleme nicht von jetzt auf gleich gelöst werden, so Ernst. AMLO habe ein schweres Erbe seiner Vorgänger angetreten. Es gebe jedoch viele Versäumnisse. Damit das Abberufungsreferendum bindend ist, müssen 40% der Wähler teilnehmen. Sonst sind die Ergebnisse nicht verpflichtend und AMLO könnte bis 2024 im Amt bleiben. Besonderes Interesse scheint das Abberufungsreferendum nicht hervorzurufen. Die Prognosen gehen von einer Beteiligung von nur bis zu 25% aus.
Der mexikanische Linkspopulist López Obrador will seine Anhänger bei einer Zwischenwahl mobilisieren. Anne Demmer berichtete aus Mexiko-Stadt. Mächtige Gewerkschaften, blutige Streiks. In den USA gab es früher einmal eine einflussreiche Arbeiterbewegung. Das ist Geschichte. In den vergangenen Jahrzehnten folgte der Niedergang. Zuletzt war nur noch jeder 11. Arbeitnehmer gewerkschaftlich organisiert. Doch jetzt könnte die Gegenbewegung an Fahrt gewinnen. Der mittlerweile 2. Arbeitgeber der Vereinigten Staaten, der Versandriese Amazon, bekommt das gerade zu spüren. Die Mitarbeiter eines Amazon-Logistikzentrums in New York haben dort für die erste Gewerkschaftsgründung in dem Unternehmen in den USA gestimmt. Peter Mücke über den neuen Druck von der Basis.
Roter Hoodie, Sonnenbrille und Yankees-Cap verkehrt rum auf dem Kopf. Chris Smalls sieht eher aus wie ein Rapper, als er vor die Mikrofone tritt und den Beginn einer Revolution verkündet.
This right here, this is gonna be the catalyst for the revolution. That's exactly what this is. Y'all just witnessed that.
In der Tat hat es der 33 Jahre alte New Yorker Ex-Amazon-Mitarbeiter fast im Alleingang geschafft, in den USA die erste Gewerkschaft beim Online-Riesen durchzusetzen. Alles begann vor knapp 2 Jahren mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie in einem Logistikzentrum im New Yorker Stadtteil Staten Island.
You know, when COVID-19 came to play, Amazon failed us.
Amazon hat uns damals im Stich gelassen. Sie haben gelogen, behauptet, es gäbe Sicherheitsvorkehrungen. Das stimmte aber alles nicht. Ich habe dann einen Streik organisiert und sie haben mich gefeuert. In einem internen Memo haben sie mich Aufrührer und Spitze der Gewerkschaftsbewegung genannt. Dabei hatte ich damals überhaupt nicht die Absicht, eine Gewerkschaft zu gründen. Danach schon. Zusammen mit einem Kumpel fuhr Small durchs Land, um Amazon-Mitarbeiter von der Idee zu begeistern. Er organisierte Proteste vor den Privathäusern von Firmenchef Jeff Bezos und gründete schließlich die Amazon Labor Union, von der sich jetzt die rund 8000 Mitarbeiter des JFK 8 Logistikzentrums vertreten lassen. Und das, obwohl Amazon im Vorfeld so ziemlich alles versucht hatte, um das zu verhindern.
They paid $4.5 million to consulting lawyers and firms.
Sie haben $4.5 million für Anwälte und Beratungsfirmen ausgegeben. Sie haben uns einen Haufen Hunde genannt. Sie haben rassistische Gerüchte gestreut, behauptet, ich würde einen Lamborghini fahren, ich wäre ein Vergewaltiger. Sie haben alles Mögliche in die Welt gesetzt gegen mich und die Amazon Labor Union. Die haben versucht, uns zu verteufeln, aber das hat nicht geklappt.
But that didn't work.
Anders als in Deutschland müssen in den USA die Beschäftigten eines Betriebes in einer Mehrheitsentscheidung darüber abstimmen, ob sie gemeinsam von einer Gewerkschaft vertreten werden wollen. Und Unternehmen tun alles, um Mitarbeiter von einem Ja abzuhalten, sagt Joshua Freeman von der New Yorker City University, ein Experte für die Geschichte der US-Arbeiterbewegung.
In the United States, there's a whole industry devoted to beating unions.
In den Vereinigten Staaten hat sich eine ganze Branche darauf spezialisiert, Anwaltskanzleien und Beratungsfirmen. Sie machen im Auftrag des Arbeitgebers Veranstaltungen, an denen die Mitarbeiter teilnehmen müssen. Dort wird dann darüber geredet, dass die Mitgliedschaft teuer ist und die Gewerkschaft vielleicht gar nichts erreichen kann, dass es Streiks geben könnte, die dem Unternehmen schaden und die Leute ihren Job verlieren. Aber häufig feuern die Firmen auch einfach die Angestellten, die sich für Gewerkschaften engagieren. So ging es auch den Mitarbeitern einer Filiale der Kaffeekette Starbucks in Memphis, die vergeblich für eine Gewerkschaft gekämpft hatten und jetzt arbeitslos sind. Die Kollegen in mehreren Filialen in Buffalo und in New York City waren erfolgreicher. Inzwischen haben sich die Beschäftigten von mehr als 100 Starbucks-Filialen in den ganzen USA entschieden, über die Gewerkschaftsfrage abzustimmen und haben damit für eine Menge Unruhe in der Starbucks-Zentrale in Seattle gesorgt. Nach jahrzehntelangem Bedeutungsverlust hofft die US-Gewerkschaftsbewegung jedenfalls auf ein Comeback. Steht die amerikanische Arbeiterbewegung also vor einer neuen Ära?
We're in a new era in the sense that we see an enormous amount of interest in unions.
Auf jeden Fall erleben wir eine neue Ära des Interesses an Gewerkschaften, besonders bei jungen Leuten und in Bereichen, in denen man das nicht unbedingt erwarten würde. Aber die Frage ist, sind sie auch erfolgreich? Nur wenn sich wirklich das Leben der Arbeiter verbessert, wird das einen Schneeballeffekt auslösen können. Aber wenn diese Wahlerfolge nicht auch zu Verbesserungen im täglichen Leben führen, könnte das auch einfach eine Blase sein, die schnell platzen wird. Zwar interessant, aber am Ende keine große Veränderung. Und im Augenblick wissen wir nicht, wie das ausgehen wird.
Der Beitrag von Peter Mücke aus New York. Doch noch hat Amazon den Kampf gegen die Gewerkschaften in dem Logistikzentrum nicht aufgegeben. Das Unternehmen versucht derzeit mit einem Antrag auf Fristverlängerung bei der Bundesbehörde für Arbeitsrecht, das Projekt doch noch zu stoppen. Bis hierhin am Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.